Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf Gottes Wort aus Jona Kapitel 4, die letzte Predigt in unserer kurzen Predigtreihe durch den Propheten Jona. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo Jona dann tatsächlich gepredigt hat in Ninive. Und tatsächlich haben die Niniviten in Sack und Asche im wahrsten Sinne des Wortes Buße getan. Und Jona ist darüber alles andere als begeistert. Und davon lesen wir jetzt in Gottes Wort. Jona Kapitel 4, Abvers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig, bis zum Tod. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist? Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können? Dazu so viel Vieh? Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Gnade kann echt ärgerlich sein. Über Gnade kann man sich so richtig ärgern. Das klingt, glaube ich, erstmal nicht besonders einleuchtend. Gnade ist doch was Schönes, oder? Ja, wenn da jemand ist und der ist gut zu jemand anderem, vergibt ihm, beschenkt ihn und das, obwohl die andere Person es überhaupt nicht verdient hat, ist das nicht immer etwas Schönes, etwas, worüber wir uns freuen sollten? Und von außen betrachtet ja, aber wenn man in einer Situation drinsteckt, nicht unbedingt immer. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Im Jahr 1946 wurde der amerikanische Pastor Henry Gericke von der amerikanischen Armee nach Deutschland geschickt und mit einem interessanten Auftrag. Ja, in Deutschland saßen nämlich viele von den Kriegsverbrechern des Zweiten Weltkriegs in Haft. Und viele von denen, die verantwortlich waren für die Verbrechen, die waren in den letzten Kriegswochen gestorben oder hatten Selbstmord begangen, aber einige waren eben noch am Leben und die saßen jetzt in Haft. Und ihnen wurde in Nürnberg der Prozess gemacht und viele wurden dann auch zum Tod verurteilt. Und die amerikanische Armee hat jetzt den Herrn Gericke beauftragt damit, sich seelsorgerlich um diese Verurteilten zu kümmern. Und Gericke hat später von den Gesprächen berichtet, die er mit diesen Männern hatte, und von den Gottesdiensten, die er für sie veranstaltet hat. Und das Krasse ist, nach seiner Einschätzung sind einige von diesen Männern in den letzten Wochen ihres Lebens, kurz bevor sie hingerichtet wurden, zum Glauben gekommen. Das berichtet zumindest Gericke. Wir können das natürlich nicht nachprüfen, wir können niemandem ins Herz schauen. Aber nehmen wir mal für einen Moment an, auch nur einer dieser Männer ist wirklich zum Glauben gekommen. Auch nur einer dieser Männer hat wirklich Gnade erfahren. Dann ist er gerettet. Trotz all dem, was er in seinem Leben an Schuld auf sich geladen hat. Nehmen wir an, er ist eine Frau, die ist jüdischer Abstammung und sie hat ihre gesamte Familie im Dritten Reich verloren, in den Gaskammern. Familie waren keine Christen, aber diese Frau hat es überlebt und kommt später dann zum Glauben. Und sie hört jetzt, dass sie vermutlich niemanden von ihrer Familie im Himmel wiedersehen wird, weil sie eben keine Christen waren, aber dafür wird sie im Himmel vielleicht jemanden treffen, der für all dieses Unrecht eine Mitverantwortung trägt. Der eine Mitverantwortung trägt für den schrecklichen Tod ihrer Familie. Jetzt versetze ich mal in diese Frau rein. Wie wird sie über diese Gnade denken? Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie anfangen wird, sich über Gnade zu ärgern, über diese Gnade zu ärgern. Und ganz ehrlich, menschlich gesprochen, wer könnte ihr das verübeln? Klingt es nicht total unfair, wem Gott manchmal seine Gnade schenkt? Ärgerliche Gnade. Und genau das erlebt Jona hier im letzten Kapitel seines Buches. Gott hat ihn nach Ninive geschickt, ja, diese Metropole voller grausamer Menschen. Ja, diese Stadt war das Herz der Unterdrückung und der militärischen Gewalt für den gesamten Nahen Osten damals. Eine massive Bedrohung auch für Jonas Heimat. Jona sollte dorthin gehen, ihn Gottes Gericht predigen und Jona war abgehauen. Er wollte das nicht. Gott hatte ihn erst ins Meer werfen lassen und dann durch diesen Riesenfisch gerettet. Jona hat eine zweite Chance bekommen und er hat sie genutzt. Er ist nach Ninive gegangen, er hat dort gepredigt. Noch 40 Tage und Gott wird eure Stadt auf den Kopf stellen. Was Unfassbare passiert. Die Leute tun Buße. Die Leute kehren um und Gott hebt sein Urteil auf. So endet Kapitel 3. Und Kapitel 4 beginnt damit, wie Jona jetzt auf diese Umkehr reagiert, nämlich voller Zorn. Er ärgert sich total über die Gnade, die die Leute in Ninive bekommen. Ja, Verse 1 und 2. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Ja, in anderen Worten, Gott, ich wusste es. Und deswegen bin ich übrigens auch abgehauen. Ich wollte Ninive brennen sehen. Und jetzt sowas. Es ist spannend. Erst hier in Kapitel 4, Vers 2, ganz am Ende des Buches, erfahren wir, warum Jona ganz am Anfang abgehauen ist. Der Grund war nicht Faulheit. Und der Grund war auch nicht Angst. Der Grund war, er wollte nicht, dass die Assyrer in Ninive Gnade erfahren. Und das ist verständlich. Ja, wenn wir uns die Assyrer damals nämlich anschauen, dann fallen tatsächlich Parallelen zum Dritten Reich auf. Ja, die Assyrer haben absolut grausame Eroberungsfeldzüge geführt. Sie waren damals die mit Abstand stärkste Militärmacht im Nahen Osten. Sie haben ganze Volksstämme, die sie besiegt haben, deportiert und zwangsumgesiedelt. Ihre Grausamkeit war sprichwörtlich. Jeder wusste davon. Und Jonas Einstellung war, ich weiß nicht, für wen Gottes Gnade alles da ist. Das weiß ich nicht. Aber ganz sicher nicht für die da. Ja, die Assyrer waren ja nicht einfach nur so eine abstrakte Bedrohung, so irgendwie böse. Und Jona hat das in irgendeinem Buch gelesen. Ja, da gibt es die Assyrer im fernen Ninive, die sind halt böse. Ja, auch in Jonas Heimat, im Nordreich Israel, hat man die Luft angehalten, wenn man nur von den Assyrern gehört hat. Die Bedrohung war real. Und die Frage ist, Gnade für solche Leute? Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Gnade kann uns manchmal ärgern. Gnade hat Jona geärgert. Und Gnade kann auch dich und mich ärgern. Wir wollen heute aus Gottes Wort lernen, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir merken, Gnade wird ärgerlich für mein eigenes Herz. Ein Thema lautet, wenn Gnade dich ärgert. Wir wollen uns drei Dinge dazu anschauen. Wenn Gnade dich ärgert, dann brauchst du erstens die Erkenntnis fehlender Gnade in deinem Herzen. Dann brauchst du zweitens die Erkenntnis geschenkter Gnade in deinem Leben. Und dann brauchst du drittens die Erkenntnis größerer Gnade in Gottes Herzen. Drei Dinge, die du brauchst, wenn Gnade dich ärgert. Die Erkenntnis fehlender Gnade in deinem Herzen, die Erkenntnis geschenkter Gnade in deinem Leben und die Erkenntnis größerer Gnade in Gottes Herzen. Ja, Gnade kann uns vor allem aus zwei Gründen ärgern. Einmal, weil wir selbst Gnade nicht haben wollen. Ja, immer wenn jemand anderes zu uns gnädig ist, egal in welchem Bereich, dann bedeutet es, ja, ich habe es irgendwie selber nicht hinbekommen. Oder ich habe selber was falsch gemacht. Eins von beidem. Und wenn mich dann jemand gnädig behandelt und ich das zulasse, dann sage ich damit auch, ja, irgendwie habe ich Gnade nötig. Und es gibt so etwas in unserem Herzen, das will das nicht. Ja, so kann Gnade ärgerlich werden, die wir selber erfahren, nach dem Motto, ich will kein Almosen von anderen. Ich kriege das schon selber hin. Und dann gibt es einen zweiten Grund, warum Gnade uns ärgern kann. Und um den geht es hier in Jona 4. Gnade ärgert uns dann, wenn jemand Gnade erfährt, bei dem wir davon überzeugt sind, diese Person hat Gnade nicht verdient. Aber wenn uns Gnade in dieser Hinsicht ärgert, dann zeigt es nur, wie wenig Gnade für andere in deinem Herzen vorhanden ist. Das ist mein erster Punkt. Wenn Gnade dich ärgert, dann brauchst du die Erkenntnis fehlender Gnade in deinem Herzen. Die Gnade für Ninive, die hat Jona nicht nur ein bisschen geärgert, sondern so richtig. Ja, Vers 1, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Wenn wir das im hebräischen Original lesen, dann sehen wir, die Formulierung ist sehr, sehr stark. Ja, Jona war nicht nur so ein bisschen schlecht drauf, ein bisschen ärgerlich, sondern der war stocksauer. Und dann betet er, Gott, deswegen bin ich doch weggelaufen, weil ich genau wusste, dass du so bist. Vers 2, zweite Hälfte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade. Und das Unheil reut dich. Das ist eine Aussage, die kommt mit einigen Varianten, aber so ungefähr 7-mal im Alten Testament vor. Ja, zum Beispiel im Psalm 103. Wir lesen es immer beim Abendmahl, wenn wir vom Tisch wieder zurückkommen und Gott danken für die Gnade, die er uns geschenkt hat. Wir werden das auch nachher wieder hören, nach dem Abendmahl. Ja, Gott ist ein Gott, der langmütig ist und gnädig, der geduldig ist und von großer Güte. Ja, und wir sehen auch hier wieder, Jona kennt seine Bibel 1a. Ich habe das schon in den letzten Predigten zu Jona gezeigt. Es wird in allen 4 Kapiteln deutlich, Jona kennt die Bibel und Jona hat eine ausgezeichnete Theologie. Er weiß genau, wie Gott ist. Vers 2, ich wusste. Er hat recht. Aber auch hier wird wieder sein Riesenproblem deutlich. Es ist das, was ich hier in dieser Predigtreihe die Hirn-Herzschranke genannt habe. Jonas geniale Theologie in seinem Kopf hat nichts mit seinem Herzen zu tun. Ja, zu diesem Zeitpunkt, wo Jona so wütend wird, ist Jona immer noch mitten in der Stadt, mitten in Ninive. Ja, gerade haben die Leute sich bekehrt, unfassbar. Und Jona ist wirklich fassungslos, aber nicht positiv fassungslos, also begeistert, sondern ist negativ fassungslos. Und er startet sein Wutgebet. Dazu muss man wissen, man hat in der damaligen Zeit eigentlich immer laut gebetet. Das heißt, sehr wahrscheinlich haben zumindest manche Leute in Ninive dieses Gebet von Jona gehört. Ja, und wir sollen hier bewusst die Absurdität dieser Situation verstehen. Jona predigt, die Leute tun im wahrsten Sinne des Wortes in Sack und Asche Buße. Und der menschlich gesprochen dafür verantwortlich ist, der findet das alles andere als gut. Ja, stell dir vor, ich würde hier am Sonntag predigen und sagen, es wäre wirklich super, wenn mehr von euch am Freitag zur Bibelstunde und zur Gebetsstunde kommen würden. Und stellt euch weiter vor, am nächsten Freitag wäre die Bude voll. Und ich würde mich dann am nächsten Freitag hier mit einem total genervten Gesicht vorne hinstellen und anfangen zu beten. Ja, warum hast du so viele Menschen hierher geführt? Immer diese Menschen, so anstrengend. Ich will sterben. Ihr lacht jetzt. Aber genau so beendet Jona sein Gebet. Vers 3. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Was würdet ihr denken, wenn ich so beten würde, nachdem ich gerade das Gegenteil gepredigt habe? Ja, spinnt der? Hat der sie noch alle? Ja, zugegeben, die Leute hier in Ninive, die kennen nicht die ganze Geschichte. Sie wissen nicht, welchen Weg Jona hinter sich hat. Und vermutlich wissen sie auch nicht, wie sehr Jona sie fürchtet und hasst. Und genau das ist aber das Problem bei Jona. Jona hat keine Gnade für andere in seinem Herzen. Ja, mit Gnade an sich hat Jona überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, Gnade für sich nimmt er gerne. Ja, dass Gott ihm den Fisch geschickt hat und er nicht im Meer ertrunken ist. Super. Dass er eine zweite Chance bekommen hat. Super. Aber Gnade für die da? Ne. Jona hat vermutlich in Ninive für ungläubiges Kopfschütteln gesorgt, als er mit dem Wunsch zu sterben auf seine extrem erfolgreiche Predigt reagiert hat. Und auch uns als Leser lässt das ja den Kopf schütteln. Wieso reagiert Jona so krass? Aber bevor du jetzt anfängst, mit dem Finger in Gedanken auf Jona zu zeigen, denk über Folgendes nach. Jona ist ja ein Spiegel für dein eigenes Herz. Auch wenn du es möglicherweise nicht wahrhaben willst. Denn wie oft nimmst du Gnade für dich von Gott total gerne an, aber bist gleichzeitig gnadenlos, wenn es um andere geht? Wie oft denkst du tief in dir drin, also irgendwo habe ich Gottes Gnade schon verdient. Aber die anderen, ja, vor allem die, die mir das Leben schwer machen, die sich schwer vielleicht auch gegen mich versündigt haben, die haben das nicht verdient. Für die ist Gnade nicht da. Versteh mich nicht falsch. Ja, gerade dann, wenn Menschen uns ungerecht behandeln, sich schwer an uns versündigen oder wenn wir unter anderen Menschen leiden oder lange unter ihnen gelitten haben, dann ist es völlig normal, dass du dir erstmal Gerechtigkeit wünschst. Viele Psalmen gehen in diese Richtung und das hat seinen berechtigten Platz im geistlichen Leben von uns Christen. Ja, das heißt, wenn wir das hier verstehen wollen, dürfen wir nicht die Geschichte verstehen als eine Art göttliches Schwamm drüber für alles und jeden. Und wir müssen auch berücksichtigen, die Bedrohung für Jona und seine Landsleute durch die Assyrer, die war ja real. Ja, das war ja nicht so, dass Jona einfach die Nase der Assyrer nicht gepasst hat. Aber gerade weil der Heilige Geist weiß, wie schwer es uns oft fällt, gerade bösen Menschen Gnade zu gönnen, deswegen finden wir diese Geschichte in Gottes Wort. Sie hält uns den Spiegel vor. Du und ich, wir sind so oft wie Jona. Und weißt du, das neutestamentliche Gegenstück zu Jona hier, das ist der ältere Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn, was wir eben gelesen haben. Ja, der jüngere Bruder zieht weg, verprasst das Erbe. Und als er ganz unten ist, kommt er zurück. Er wird vom Vater angenommen und das aus reiner Gnade. Es gibt ein Fest für ihn aus Gnade. Alle freuen sich über die Gnade. Alle freuen sich. Außer einer. Der ältere Bruder. Ja, den ärgert die Gnade. Ich habe doch alles richtig gemacht. Und für den da feiert ihr dieses Fest. Und genau das ist unser eigentliches Problem. Warum unsere Herzen anderen oft die Gnade so wenig gönnen. Es ist nicht, dass wir die Bosheit anderer richtig einschätzen. Ich glaube, das kriegen wir oft recht gut hin. Das eigentliche Problem ist, dass wir unsere eigene Bosheit völlig unterschätzen. Du glaubst, ich habe Gnade verdient. Aber wenn du das glaubst, auch nur ein bisschen, dann wäre Gnade ja sowas wie Belohnung oder Bezahlung. Gnade ist per Definition unverdient. Auch und gerade und in erster Linie für dich und für mich. Und wenn du dann merkst, dass dein Herz gegenüber anderen oft so gnadenlos ist, wenn du das merkst, dann ist es nötig, dass du dich wieder neu erinnerst an die Gnade, die du in deinem Leben erfahren hast. Ein zweiter Punkt, wenn Gnade dich ärgert, dann brauchst du die Erkenntnis geschenkter Gnade in deinem Leben. Gott macht sich jetzt daran, dem Jona eine Lektion zu geben. Er möchte ihn daran erinnern, wie abhängig Jona jeden Tag seines Lebens von Gott ist. Von der Gnade Gottes. Und wie macht Gott das? Der erste Schritt ist, dass Gott dem Jona eine liebevolle rhetorische Frage stellt. Vers 4. Ist es richtig, dass du so zornig bist? Und Jona denkt gar nicht dran, Gott zu antworten. Stattdessen marschiert er trotzig auf einen Hügel außerhalb der Stadt. Dort baut er sich so eine Hütte als Beobachtungsposten und macht es sich bequem. Denn so ganz hat Jona die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Vielleicht würde Gott nach 40 Tagen ja Ninive doch noch zerstören. Und das will Jona auf gar keinen Fall verpassen. Ja, also wenn die platt gemacht werden, dann will Jona in der ersten Reihe sitzen. Wie reagiert Gott? Na, die rhetorische Frage Gottes, die hat Jona ja ignoriert, aber Gott ist mit ihm noch nicht fertig. Wir lesen in Vers 6, dass in kürzester Zeit eine Rizinusstaude mitten in der Wüste wächst. Das ist so ein größerer Busch, der gut Schatten spendet. Jona ist begeistert. Aber Gott ist noch nicht fertig mit seiner Lektion. Am nächsten Morgen kommt nämlich ein Wurm und tötet die Staude. Und anschließend schickt Gott noch einen heißen Wind und der gibt der Staude den Rest und ballert Jonas kurzfristig gute Laune wieder absolut in den Keller. Und die Laune von Jona, die ist so im Keller, dass Jona jetzt schon wieder sterben will. Ja, schon zum zweiten Mal in diesem Kapitel, Vers 8. Es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Ja, die Ironie ist, beim ersten Mal will Jona sterben, weil jemand nicht stirbt. Nämlich die Leute in Ninive, Vers 3. Jetzt will Jona sterben, weil etwas anderes gestorben ist, nämlich die Staude, Vers 8. Und Gott erinnert hier Jona an die Gnade, die Jona bekommen hat. Er ist gnädig zu den Leuten in Ninive, indem er sie nicht richtet. Er ist gnädig zu Jona, indem er ihm die Staude schenkt. Bei Ninive ist Jona sauer, weil es Gnade für andere gibt. Bei der Staude ist Jona sauer, weil seine Gnade ihm weggenommen wird. Jona, merkst du was? Jona zeigt dir und mir hier eine ganz entscheidende Wahrheit über unser Herz. Wenn dich Gnade für andere ärgert, dann deshalb, weil du tief in deinem Herzen überzeugt bist, ich habe Gnade verdient. Die anderen, die sind so schlecht, die haben Gnade nicht verdient. In Klammern, was stimmt, weil niemand hat Gnade verdient. Aber ich bin so gut, dass ich Gnade verdient habe. In Klammern, was eine Lüge ist. Wenn dich also Gnade im Leben anderer ärgert, dann ist das Problem nicht die anderen. Und das Problem ist auch nicht Gott, sondern das Problem ist dein Herz. Und was hilft dagegen? Mach dir wieder und wieder bewusst, dass auch du aus nichts anderem lebst, als nur aus Gnade. Dass Jona ja überhaupt noch lebt, ist reine Gnade. Der Fisch, der ihn vom Ertrinken rettet. Das Ausspucken des Fisches, was ihn ja davor rettet, verdaut zu werden. Die zweite Chance, nach Ninive zu gehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, da ist eine Kunstlehrerin, und die unterrichtet ein Halbjahr lang Kunst in der Schule und sagt ganz am Anfang vom Halbjahr, ich gebe euch 5 Arbeitsaufträge für dieses Halbjahr und ihr arbeitet über das gesamte Halbjahr an diesen 5 Aufträgen, am Ende gebt ihr das ab und ich bewerte das und das ist dann eure Note. Ja, lassen wir uns mal dahingestellt sein, ob das pädagogisch sinnvoll ist, das so zu machen, aber die macht das so. Und jetzt stell dir vor, du bist einer der Schüler und am Ende vom Halbjahr hast du 3 von 5 Projekten fertig und gibst die ab. Das Ding ist, die meisten deiner Mitschüler, die haben nur 1 oder 2 Projekte fertiggestellt. Also du bist gar nicht so schlecht, oder? Und eigentlich müsste jetzt der Großteil der Klasse eine 5 oder eine 6 in Kunst bekommen und am Ende des Halbjahres sagt die Lehrerin, wisst ihr was? Ich mache das so, dass ich die ganzen Sachen, die ihr nicht abgegeben habt, überhaupt nicht bewerte und einfach nur die Sachen bewerte, die ihr abgegeben habt. Und die Note, die bekommt ihr dann. Stell dir vor, du stürmst jetzt nach vorne und sagst, das ist doch unfair. Ich habe viel mehr gemacht als die anderen. Und jetzt kommen die damit durch. Das wird die Lehrerin vermutlich zu dir sagen. Sie wird dich vermutlich fragen, okay, willst du wirklich Gerechtigkeit für dich? Vielleicht könnte ich dich verstehen, wenn du alle 5 Projekte abgegeben hast, aber so? Jetzt übertrag das mal auf Gnade in deinem Leben, Gottes Gnade in deinem Leben. Mit der Episode rund um die Staude sagt Gott zu Jona, merkst du was bei dir? Gnade für andere hältst du für falsch, aber Gnade für dich ist nicht nur richtig und angemessen, sondern du hast sogar einen Anspruch drauf. Merkst du, wie absurd das ist? Das ist fast 1000 Jahre her, mitten im Mittelalter. Da hat ein Theologe namens Anselm von Canterbury ein Buch geschrieben. Es trägt den lateinischen Titel Cur Deus Homo, auf Deutsch, warum wurde Gott Mensch? Und seine Kernantwort auf diese Frage, warum wurde Gott Mensch, die lautet, um für uns zu sterben. Jesus wurde Mensch, um für uns zu sterben. Und in diesem Buch hat Anselm einen fiktiven Gesprächspartner, mit dem er sich so austauscht. Der ist Boso. Und Boso stellt immer so kritische Fragen und Anselm beantwortet die dann. Und eine Frage, die der Boso stellt, ist, er sagt, ich verstehe das nicht. Warum wurde Gott Mensch vor allem, um für uns zu sterben? Und Anselm gibt ihm die entscheidende Antwort. Er sagt, du hast noch nicht erkannt, wie schwer deine Sünde wiegt. Du hast noch nicht erkannt, wie schwer deine Sünde wiegt. Ja, wenn Sünde nur eine Lappalie ist, dann ist das Kreuz ein viel zu hoher Preis. Dann ist Gnade für ganz anständige Menschen wie Jona und vielleicht für dich unnötig. Und dann ist Gnade für andere einfach nur unfair. Aber wenn deine Sünde schwerer wiegt, als du es dir vorstellen kannst, und wenn das Kreuz wirklich nötig war für dich, dann weißt du, dass du Gnade brauchst. Und wenn du dir das bewusst machst, dann fängst du langsam an, damit aufzuhören, dich über Gnade im Leben anderer zu beschweren und zu ärgern. Zurück zu Jona. Die Staude ist tot. Ja, Jona ist noch schlechter drauf als sowieso schon, dass das geht. Aber Gott ist mit ihm noch nicht fertig. Erst lenkt er Jonas Blick weg von Ninive und weg von der Staude auf sein, auf Jonas eigenes gnadenloses Herz. Und wie gesagt, das Gleiche brauchst du auch. Aber noch wichtiger als zu erkennen, wie absurd dein Denken in Bezug auf Gnade oft ist, noch wichtiger ist es, dass du erkennst, wer Gott ist. Und vor allem, was in seinem Herzen ist. Und auch das sehen wir bei Jona. Mein dritter und letzter Punkt. Wenn Gnade dich ärgert, dann brauchst du die Erkenntnis größerer Gnade in Gottes Herzen. Das Buch endet damit, dass Gott dem zu Tode beleidigten Jona eine Frage stellt, Vers 10. Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mal mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Du hast Mitleid mit dem Rizinus, Jona? Das kann man so übersetzen. Das Problem ist nur, Jona hat offensichtlich kein Mitleid mit dem Rizinus. Die Pflanze ist ihm egal. Er hat sich nur darüber gefreut, weil sie ihm ja Schatten gespendet hat. Und er will sterben, weil sie das jetzt nicht mehr tut. Vers 9. Da sprach Gott zu Jona, es ist recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus. Das ist genau die gleiche Frage, die Gott ihm schon in Vers 4 gestellt hat, als er sich über Ninive geärgert hat. Und da sprach Jona, ja, ich bin zu Recht zornig bis zum Tod. Der Einzige, mit dem Jona hier Mitleid hat, ist Jona selbst. Die Pflanze an sich ist ihm egal. Und deswegen wäre eine bessere Übersetzung von Vers 10, Jona, dir tut es leid um die Pflanze oder du bist traurig wegen der Pflanze. Was Gott hier zu Jona sagt, ist, Jona, du drehst dich nur um dich selbst. Während ich Gott, darauf ausgerichtet bin, mich über meine Schöpfung zu erbarmen. Das ist absolut außergewöhnlich. Denn Gott ist ja der Einzige, der es eigentlich überhaupt nicht nötig hätte, sich um andere zu drehen. Gott dreht sich um andere, er kümmert sich um andere, obwohl er es nicht muss. Gott hätte jedes Recht, Ninive zu zerstören, Jona im Mittelmeer zu ertränken und die Pflanze vom Wurm fressen zu lassen. Und Jona auf der anderen Seite, der dreht sich nur um sich selbst, obwohl er doch selbst jede Sekunde seines Lebens von Gnade abhängig ist. Und wie um Jona, so kümmert sich Gott auch um die Niniviten. Er sagt, sie können die rechte nicht von ihrer linken Hand unterscheiden. Das ist damals so eine Art Sprichwort gewesen und bedeutet, die haben keine Ahnung, was richtig und was falsch ist. Keine Ahnung. Damit relativiert hier Gott nicht die schrecklichen Sünden dieser Menschen. Aber er macht deutlich, dass er weiß, wie unmöglich es für uns Menschen ist, ohne Gottes Gnade das Richtige zu tun. Gott spricht hier vor allem als Schöpfer. Als Schöpfer, der sich voller Mitleid um seine Schöpfung sorgt und kümmert. Ja, deswegen stellt er hier interessanterweise auch die Staude der Stadt gegenüber. Und deswegen verweist er nicht nur auf die Menschen in der Stadt, sondern auch auf die Tiere. Ja, mit denen endet ja das Buch in Vers 11. Ja, dazu noch so viel Vieh. Punkt, Buch fertig. Gott hat die Staude nicht nur wachsen lassen, um Jona mit der Nase darauf zu stoßen, wie viel Gnade Jona bereits erfahren hat, sondern auch, um ihm etwas über sein eigenes Herz zu offenbaren. Jona, du hast dich um die Staude nicht gekümmert. Und diese Staude ist klein, sie ist unbedeutend. Und trotzdem bist du traurig. Wie anders ist da Ninive? Über eine 500.000 Menschen, geschaffen im Bild Gottes. Ja, auch wenn dieses Bild ruiniert ist. Wie viel mehr sollte ich Gott nicht Mitleid haben mit etwas, was viel größer und viel wertvoller ist, eben weil ich es geschaffen habe. Gott schenkt uns hier einen Einblick in sein eigenes Herz. Ein Herz voller Mitleid über seine geschaffene Schöpfung. Und so lautet die Lektion am Ende. Wenn du die Gnade Gottes erfahren hast, wenn du einen Einblick bekommen hast in Gottes Herz, dann ruft dich das dazu auf, diese Gnade weiterzugeben und gnädig mit anderen zu sein. Und wenn das nur bedeutet, anderen die Gnade zu gönnen, dich über Gnade im Leben anderer zu freuen. Das, was wir hier über Gott lernen, das widerspricht nicht der Wahrheit der Erwählung. Gott bleibt souverän. Ja, Generationen von Assyrern sind geboren und gestorben, ohne dass Gott einen Propheten dorthin geschickt hat. Aber dieses Kapitel zeigt uns, auch wenn die Bibel ganz klar Gottes Souveränität und seine Erwählung lehrt, darf uns das niemals dazu führen, dass Gottes Gnade irgendwie auf gewisse Gruppen begrenzt sein soll. Ja, zum Beispiel auf die anständigen Menschen oder auf eine Nationalität oder auf eine Hautfarbe oder auf die, die mir sympathisch sind oder auf all die, die halt in der Gemeinde aufgewachsen sind und ganz gut wissen, wie man sich als Christ zu verhalten hat oder was auch immer. Es darf niemals passieren. Und damit ruft uns dieses Buch am Ende auf, für andere zu beten. Gerade für die, die ganz weit weg von Gott sind. Paulus ist ein gutes Beispiel für jemanden, der das widerspiegelt. In Römer Kapitel 9, ganz am Anfang, da lesen wir quasi ein Gebet von ihm für sein eigenes Volk, das Volk Israel, für die, die Jesus abgelehnt haben. Und er sagt dort, ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. In diesen Versen zeigt uns Paulus, wie Jona hätte sein sollen. Paulus betet, ich will sterben, damit diese Leute gerettet werden. Und Jona betet, ich will sterben, weil diese Leute gerettet werden. Und klar, Paulus betet das für seine Landsleute. Jona war hier bei seinen Todfeinden. Aber was Jona hier lernen muss, ist, Gottes Gnade endet nicht bei denen, die wir mögen, die uns sympathisch sind oder mit denen wir verwandt sind. Und ich weiß nicht, ob es dich interessiert. Mich interessiert es sehr, ob Jona seine Lektion verstanden hat. Das Buch hat ja wirklich ein sehr offenes Ende. Ja, wir haben schon gesehen, es endet ganz überraschend mit den Tieren in Ninive. Und dass Gott sich auch um sie sorgt. Es berichtet uns nicht, wie es weitergegangen ist. Hat Jona seine Lektion verstanden? Ich weiß es natürlich nicht sicher, aber ich bin guter Hoffnung für ihn. Denn irgendwer muss diese Geschichte aufgeschrieben haben. Entweder es war Jona oder es war jemand, dem Jona das alles erzählt hat. Und egal wie, die Tatsache, dass Jona dafür gesorgt hat, dass diese Geschichte aufgeschrieben wurde, ist ein hoffnungsvoller Hinweis darauf, dass Jona später gedacht hat, andere sollen von meinem schlechten Beispiel lernen. Und die Frage ist, bist du bereit, von seinem Beispiel zu lernen? Bist du bereit, von dem Beispiel zu lernen, das am Ende des Buches dir als Frage gestellt wird? Denn Gott schenkt dir seine Gnade nicht nur, damit dann alle deine Sünden weg sind. Nicht nur, damit du keine Angst vor dem Tod mehr haben brauchst und auch nicht nur, damit du die Ewigkeit bei ihm verbringen darfst. Das alles natürlich auch. Gott schenkt dir seine Gnade aber eben auch, damit du es lernst, gnädiger mit anderen zu sein. Er gibt dir einen Einblick jetzt hier am Ende in sein eigenes Herz, damit du es lernst, anderen Gnade zu schenken. Die ganze Botschaft des Buches kommt hier auf den Punkt in den letzten beiden Versen. Und das offene Ende stellt dir die Frage, wie gehst du mit der Gnade um, die du erfahren hast? Wie gehst du damit um, dass du Gott als deinen gnädigen Vater kennengelernt hast? Denn Gott sagt dir hier in seinem Wort, in diesen letzten beiden Versen, meine Gnade, die ist so groß, dass ich sie sogar bereithalte für die grausamsten, für die gottlosesten und für die gewalttätigsten Gestalten dieses Planeten, für die Assyrer, ja sozusagen für die Nazis der Antike. Und Jona, ich weiß, dass das für dich ärgerlich ist, dass du abhaust, dass du zornig wirst, dass du dich ins Meer werfen lässt und vielleicht sogar lieber stirbst, als diese Gnade bei anderen in Aktion zu sehen. Aber denk darüber nach. Es ist dieselbe Gnade, die dich gerettet hat. Dieselbe Gnade, die du jeden Tag unbedingt nötig hast. Dieselbe Gnade, die Jesus für dich ans Kreuz gebracht hat. Dieselbe Gnade, die die Kraft hat, dein oft so gnadenloses Herz zu verändern. Amen.